SWR aktuell Kontext.
Exit Einsamkeit. Wie kommen wir raus aus dem ungewollten Alleinsein? Darum geht es jetzt im SWR aktuell Kontext mit Katja Burg. Der Südwestrundfunk hat das Projekt Exit Einsamkeit aufgelegt. Unter anderem mit einer Doku-Serie, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Sie begleitet 4 junge Menschen. Mein Kollege Andreas Böhnisch hat mit Anna Bilger gesprochen. Sie ist eine der Autorinnen.
Anna, wen bekommen wir in dieser Doku-Serie zu sehen?
Da ist zum Beispiel Ellen, die als Studentin neu in Freiburg ist. Die ist da neu hingezogen, kennt noch nicht so viele Leute. Lilly, die ist 19 und sie fühlt sich in Cottbus in Brandenburg mit ihren linken Werten oft allein. Wir haben Wennelin dabei. Sie ist Influencerin aus Düsseldorf und zwar ständig online, aber sie vermisst echte Nähe im echten Leben. Und dann ist da Gordon aus Stuttgart, der mit Depressionen lebt. Und der beschreibt, finde ich, sehr eindrücklich, wie sich Einsamkeit für ihn anfühlt.
Es fühlt sich ein bisschen so an, wie in Schlamm festzustecken und Gas zu geben und nicht voranzukommen. Also es ist sehr, sehr ähnlich auch zu dem Gefühl, wie sich meine Depressionen anfühlen. Und körperlich, ja, also es ist wirklich so dieses in der Magengegend, im Herzbereich und sowas. Ich finde dieses In-Verbundenheit-Sein, damit meine ich jetzt nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch freundschaftliche, familiäre, das ist leicht, da fühlt sich der Körper leicht an, da ist Energie da und das Gegenteil ist dann halt Einsamkeit, dieses Schwere.
Gordon beschreibt hier, dass Einsamkeit eine richtig körperliche Erfahrung sein kann und Studien zeigen ja auch, dass Einsamkeit krank machen kann. Ich glaube, die wissenschaftliche Einschätzung ist so, dass das vergleichbar ist mit dem Rauchen von etwa 15 Zigaretten pro Tag.
Das ist alles ziemlich drastisch, auch die Äußerungen, die wir da gerade von Gordon gehört haben. Da merkt man erstmal, wie sehr doch auch gerade junge Menschen unter Einsamkeit wirklich leiden. Wie schwer war es denn, solche Menschen zu finden, die auch so offen vor der Kamera darüber sprechen wollen?
Ja, das war tatsächlich eine Herausforderung, weil Einsamkeit einfach immer noch ein Tabuthema ist. Viele sagen dann sowas wie, ich bin einfach gerne allein. Aber wenn man eben genauer hinhört, merkt man, da steckt dann schon Scham dahinter oder eben das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Und ja, unsere 4 ProtagonistInnen haben wir im Rahmen dieses Projekts Exit Einsamkeit gefunden. Der SWR berichtet ja schon seit Monaten über das Thema im Radio, im Fernsehen und auf Social Media. Und wir haben eben dort immer wieder gefragt, wer kann sich vorstellen, seine Geschichte zu teilen. Und tatsächlich, muss man sagen, haben sich viele Leute gemeldet. Das hat uns auch überrascht und das zeigt aber eben auch, wie das Thema viele Menschen angeht. Und ja, wir haben diese 4 schließlich ausgewählt, weil sie so unterschiedliche Perspektiven auf Einsamkeit mitbringen.
Du bist eine der Autorinnen dieser Doku-Serie und hast das Thema Einsamkeit natürlich auch durch die Brille der Journalistin gesehen. Trotzdem denke ich mir, man nimmt einen das auch persönlich mit. Welche Momente gab es beim Dreh, die dich besonders bewegt haben?
Ja klar, also das geht einem natürlich nah und was ich aber besonders toll fand für den Film, haben wir diese 4, die sich ja vorher gar nicht kannten, auch aus unterschiedlichen Orten in Deutschland kommen, in einem Haus in Mainz zusammengebracht. Wir wollten einen Safe Space schaffen, also einen Ort, an dem die sich ehrlich austauschen können. Und das hat tatsächlich wirklich gut funktioniert, weil die nach kurzer Zeit Dinge geteilt haben, die sie sonst vielleicht noch niemand erzählt haben. Und ja, besonders berührt hat mich zum Beispiel Lilly, die erzählt hat, dass selbst ihre Mutter gar nicht weiß, wie oft sie sich eigentlich einsam fühlt.
Mit meiner Mutter habe ich da auf jeden Fall noch nie drüber geredet, über diese Thematik Einsamkeit. Ich glaube auch nicht, dass sie denkt, dass ich mich einsam fühle oder dass so eine Thematik in meinem Leben hat, weil sie sieht halt von mir immer, ja, ich bin angebunden zum Beispiel im Jugendclub, ich habe Freunde, ich gehe arbeiten. Also für sie sind das alles Punkte, die dafür sprechen, dass man sich ja gar nicht einsam fühlen kann, weil ich bin ja immer irgendwie unter Leuten, da kann man ja gar nicht einsam sein.
Das ist was wir immer wieder gehört haben. Man kann unter Menschen sein und sich trotzdem einsam fühlen. Und dann reicht es auch nicht, einfach nur mal rauszugehen oder in einen Verein einzutreten, weil Einsamkeit oft tiefere Wurzeln hat. Die liegen dann in der eigenen Geschichte, in Selbstzweifeln oder weil eben echte Verbindung fehlt. Und Lilly nimmt sich übrigens vor, mit ihrer Mutter zu sprechen. Und wie das ausgeht, das sieht man in unserer Doku-Serie.
Anna Bilger, eine der Autorinnen der SWR-Doku-Serie Exit Einsamkeit. Ob es jetzt die eigene Mutter ist, mit der man spricht, oder jemand anderes, feststeht, Reden hilft. Dieses Prinzip verfolgt die Telefonseelsorge, die es hier in Deutschland seit fast 80 Jahren gibt. Und inzwischen kann man nicht nur anrufen, sondern auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern chatten und mailen. SWR-Aktuell-Reporterin Martina Senghas hat sich angeschaut, wie das bei der Telefonseelsorge Rhein-Neckar funktioniert.
Wer sich dazu durchringt, das Angebot anzunehmen, trifft auf hochgradig geschulte Mitarbeitende, auch wenn es sich um eine ehrenamtliche Arbeit handelt. Alle hier haben vor ihrem ersten Einsatz mindestens 1,5 Jahre lang Wochenendkurse besucht. Die Chatberatung macht nur, wer besonders erfahren ist und noch eine zusätzliche Ausbildung hat.
Da geht's nochmal drum, das Besondere am Schreiben. Schreibkompetenz braucht's. Und es sind im Chat eben die härteren Themen. Man ist im Chat viel schneller am Thema dran.
So Diana Beetz, die bei der Telefonseelsorgerei Neckar für den Chatbereich zuständig ist.
Wir erleben, dass gerade jüngere Menschen eher den Chat wählen als das Telefon. Ich habe niemanden, der mich stärkt oder da ist niemand da oder die Clique, die Beziehung fällt auseinander. Das haben wir ganz oft im Chat.
Alle Beratungskontakte sind anonym. Wer aus Mannheim anruft oder chattet, kann bei einer Beratungsstelle in Hamburg landen oder umgekehrt. Die Telefonseelsorgenden haben gelernt, auf die Stimme zu hören. Die Chat- und übrigens auch die Mail-Seelsorgenden sind darin geübt, zwischen den Zeilen zu lesen. Einer der Mail-Seelsorger.
Eine Mailbegleitung läuft asynchron. Man schreibt zurück und es ist noch mal viel, viel langsamer. Länger laufenden Mailkontakt schreibe ich einmal die Woche.
Wer Hilfe sucht, kann sich also überlegen, welche Hürden er oder sie am einfachsten überwinden kann, um über Einsamkeit oder andere Lebenskrisen zu reden. Diana Beetz.
Telefonseelsorge hat lange Erfahrung. Bei der Chat-Seelsorge erlebe ich es so. Das kann im Chat auch ungeordnet sein. Da kommt es auch nicht auf Rechtschreibung an. Es kommt darauf an, einfach mal loszuwerden, was ist. Manche schreiben ja ganz schnell, also gerade die Jüngere sind ja mit Handy top schnell. Da geht es auch manchmal darum, zu entschleunigen. Was ist denn gerade? So aus diesem Hamsterrad, aus diesem ganz schnellen Drehen rauszukommen, oder zu merken, bei sich anzukommen. Wir können einfach Zeit zur Verfügung stellen.
Zeit zum Reden, Zeit zum Zuhören. Das ist also auch ein Faktor beim Ausstieg aus der Einsamkeit. Im Internet wird viel geredet oder vielmehr getextet und sich ausgetauscht. Und einerseits kann man bei Instagram, TikTok und Co. neue Leute kennenlernen. Andererseits gibt es auch Studien, die zeigen, dass zu viel Zeit auf Social Media Einsamkeit fördern kann. Einsamkeit, darum geht es im SWR aktuell Kontext. Mit dem Einfluss von Social Media und Smartphones auf Kinder und Jugendliche beschäftigt sich die Journalistin Leonie Lutz intensiv. Sie betreibt eine Ratgeber-Website für Eltern und hat mehrere Bücher dazu geschrieben. Mein Kollege Andreas Böhnisch hat mit ihr gesprochen.
Frau Lutz, wann sorgt Social-Media-Konsum dafür, dass Kinder und Jugendliche vereinsamen?
Naja, dann, wenn Kinder und Jugendliche Social Media übermäßig konsumieren, weil eben die sozialen Netzwerke uns implizieren, dass wir in Verbindung stehen. Das kann aber dann eben das Selbstbild verschlechtern, weil ich ja, wenn ich Influencern folge, permanent ja mit dem Vergleich ausgesetzt bin und dann schaue ich eben ja anderen beim Leben zu, anstatt selbst zu leben.
Sie sagen, übermäßiger Konsum von Social Media kann bei Kindern und Jugendlichen zu Einsamkeit führen. Kann man das in Minuten, Stunden quantifizieren?
Schwierig. Also es gibt natürlich offizielle Richtwerte. Da kann man so roundabout sagen, ein Kind, das 12 Jahre alt ist, sollte nicht mehr als 12 Stunden pro Woche Bildschirmzeit haben. Es ist 13, nicht mehr als 13 Stunden pro Woche Bildschirmzeit. Ne? Das sind so Dinge, an denen kann man sich entlanghangeln. Aber man muss eben auch bei der Bildschirmzeit dann nochmal gucken, was hat das Kind denn da gemacht? Also meine Tochter hat gestern zum Beispiel 54 Minuten Bildschirmzeit gehabt, weil sie 54 Minuten Matheaufgaben in der Anton-App machen musste. Und das war eben kein Social Media. Also da müssen wir ein bisschen genauer hingucken und nicht per se das verurteilen, aber die Bildschirmzeit bei Kindern einzuordnen, darauf ein Auge zu haben und auch ganz wichtig, den Kindern Regeln an die Hand geben. Kinder kennen Regeln von klein auf. Sie wissen, bei Rot darf ich nicht über die Ampeln gehen und genauso brauchen sie eben auch im digitalen Raum Regeln durch die Eltern.
Nun wollen ja die Social-Media-Anbieter, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst viel Zeit dort verbringen. Welche Rolle spielen da die Algorithmen von Plattformen wie Instagram oder TikTok aus Ihrer Sicht?
eine massive Rolle. Also die Apps sind so gestaltet, dass wir mehr und mehr Zeit darin verbringen sollen. Gerade jetzt zum Beispiel Snapchat ist mitunter eine beliebteste App bei Kindern und Jugendlichen oder eher bei Jugendlichen. Snapchat belohnt jede Konversation und sagt den Kindern, sie sollen mehr und mehr Konversation in die App verlegen, belohnt das dann sogar mit einer digitalen Währung, dem sogenannten Flammenspiel. Wir haben aber auch bei TikTok, dass wir unendlich scrollen können. Wir haben die Reels bei Instagram, sodass wir immer mehr und mehr Content angeboten bekommen. Und das ist natürlich absichtlich so gestaltet. Das ist das Geschäftskonzept. Und dafür müssen wir natürlich unsere Kinder auch schützen und sie aufklären und mit ihnen da in den Dialog gehen und ja zum Hinterfragen anregen. Ich sage immer, Hinterfragen statt Hinnehmen ist nicht nur für Kinder und Jugendliche, auch in Bezug auf KI. Das ist die Kompetenz unserer Zeit.
Sie sprechen es an. Eltern müssen ihre Kinder davor schützen. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass die Eltern sich erstmal selbst auskennen mit diesen Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok, die ja die Älteren manchmal gar nicht so oft benutzen. Was können Eltern noch tun, wenn sie erkennen, ihre Töchter, ihre Söhne, die fühlen sich durch Online-Konsum unwohl, vereinsamen?
Ich finde, es fehlen häufig Alternativangebote für Kinder. Also ein Kind, das auf dem Fußballplatz steht, hat in der Regel kein Smartphone in der Hand. Ein Kind, das tanzen gehen darf, einen Hip-Hop-Kurs belegen darf, nutzt in der Zeit eben auch kein Social Media. Also wir brauchen mehr Alternativangebote für unsere Kinder. Wir müssen aber auch dahingehend kommen, dass wir uns nicht gestört fühlen, wenn auf der Straße irgendwie Jugendliche laut Fußball spielen, sondern dass wir sagen, cool, die spielen Fußball, die sind draußen, die sind in der Interaktion. Also Gesamtgesellschaft so ein bisschen mehr Räume, mehr analoge Räume für Kinder. Und wenn ich jetzt merke, oh je, das entgleitet mir gerade, kann man auch das Kind schnappen und sagen, wir gehen heute in die Bücherei. Und wir haben natürlich auch als Eltern eine Vorbildfunktion. Wenn ich selber immer am Gerät hänge, kann ich meinem Kind nicht sagen, du darfst es aber nicht.
Das auf jeden Fall, dieses das Kind sich schnappen, das wird bei Jugendlichen, die dann in die Pubertät kommen, natürlich ein bisschen schwierig, weil die dann ihren eigenen Kopf haben und lassen sich von den Eltern nicht mehr so gerne vorschreiben, wie sie ihre Freizeit zu verbringen haben. Wie können Eltern sich verhalten, um dann trotzdem den Draht zu ihren Töchtern, ihren Söhnen nicht zu verlieren, damit eben dieser Social-Media-Konsum nicht aus den Fugen gerät und am Ende dann die Vereinsamung steht?
Naja, also gerade bei Jugendlichen ist es ja so, dass die sich ja eigentlich ablösen sollen aus ihrem Familienkontext. Das ist ja der Sinn und Zweck der Pubertät. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, sie lösen sich aber ab und gehen quasi mehr in digitale Räume und mehr jetzt bei Social Media, dann können wir die Kinder und Jugendlichen ja in dieser Welt abholen. Das heißt, sie möchten vielleicht nicht mit uns in die Bücherei gehen, aber wir können vielleicht an digitalen Geräten sinnvolle Dinge tun. Also Stichwort, das Gerät als Werkzeug zu nutzen, nicht nur zu scrollen, sondern es gibt tolle Apps, da können Kinder und Jugendliche eigene Podcasts erstellen. Man kann sie begleiten beim Thema Videoschnitt. Also, dass wir ihnen beibringen, das sind nicht nur Konsumgeräte, sondern das sind wunderbare Werkzeuge. Da können wir auch Medienprodukte mit schaffen. Und dann holt man sozusagen Kinder in der Pubertät, Teenager in ihrer Lebenswelt ab, schafft aber eben ein Medienprodukt und kommt von dem reinen Konsum runter.
Also analog in meiner Generation zum gemeinsamen Fernsehabend mit den Eltern, der gemeinsame Social-Media-Abend mit den Jugendlichen in der Pubertät.
Unbedingt oder eben auch die Medienstunde.
Leonie Lutz, Journalistin und Digitalexpertin, Kinder und auch Jugendliche aktiv an die Hand nehmen und sie in der großen, weiten Welt der digitalen Plattformen nicht alleine lassen. Das ist einer ihrer Tipps für Eltern. Eltern werden, das ist generell eine tolle Sache. Kinder sind großartig, aber sie brauchen auch viel Zuwendung, egal in welchem Alter und egal in welchem Zusammenhang. Gerade am Anfang ist das vor allem für die Mütter eine Riesenbelastung, denn oft ist nicht nur die Geburt stressig und schmerzhaft, sondern auch gerade die ersten Lebenswochen des Kindes können einer Frau mehr abverlangen, als sie zu leisten imstande ist, und das kann auch einsam machen. Viele wissen nicht, dass sie sich hier Hilfe holen können. Sogenannte Mütterpflegerinnen sind in dieser Zeit für Frauen da, zum Beispiel in Heidelberg.
Wie war die Nacht? War es arg unruhig?
Ja, ich freue mich total, dich zu sehen. Die Nacht war wieder sehr wild und ich habe schon den ganzen Morgen auf dich gewartet und ich freue mich schon, dass wir...
Laura Neureiter ist Mütterpflegerin und hilft jungen Müttern in Heidelberg nach der Geburt. Zum Beispiel im Haushalt, beim Einkaufen oder indem sie einfach da ist. Seit 1,5 Jahren unterstützt sie neben ihrer Arbeit als Kinderkrankenschwester die jungen Mamas in dieser sensiblen Zeit. Heute ist sie bei Lisa. Vor 8 Monaten hat die 36-Jährige ihren Sohn Ben bekommen. Besonders in den ersten Wochen nach der Geburt war Laura regelmäßig bei ihr. Denn Für sie kommen junge Mamas in der ersten Zeit nach der Geburt oft zu kurz.
Vor allem, wenn man Besuch im Wochenbett bekommt, eilt jeder, stürzt direkt aufs Kind und schaut, wie es dem Kind geht, aber wie sich eigentlich die Mutter gerade fühlt, da fragt eigentlich kaum jemand nach.
Für viele junge Mütter bedeutet das Überforderung, Einsamkeit und Hilflosigkeit. Laut dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim leiden bis zu 20% der jungen Mütter nach der Geburt an einer postpartalen Depression. Lisa war eine von ihnen. Die Zeit nach der Geburt ihres Kindes war für sie eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens.
Ich habe nach der ersten Geburt definitiv eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt oder postpartale Depression. Und genau das wollte ich eben beim zweiten Mal vermeiden. Laura hat da einfach entscheidend was dazu beigetragen, dass es mir mental und psychisch viel, viel besser geht, weil sie mich einfach aufgefangen hat.
Mehrmals wöchentlich hat die Mütterpflegerin die junge Mutter besucht. Wäsche gewaschen, gekocht, Medikamente bei der Apotheke geholt oder beim Stillen beraten. Als gelernte Kinderkrankenschwester auf der Wochenbettstation bringt sie viel Erfahrung mit.
Allein, dass die Mütter wissen, dass da noch jemand kommt und man muss das nicht ganz allein an diesem Tag schaffen. Jemand entlastet mich und nimmt mir das Kind ab und ich kann mich um mich selber kümmern, weil das kommt viel zu kurz. Allein schon mal duschen gehen ist für viele dann schon Luxus. Ich denke schon, dass das entlastet und unterstützt.
Die meisten Krankenkassen übernehmen die Kosten. Die Voraussetzung dafür ist ein Nachweis vom Arzt, dass die Mutter im Wochenbett eine Haushaltshilfe braucht. Für Lisa war die Unterstützung eine riesige Bereicherung.
Sie hat eigentlich gar nicht viel gemacht, würde man vielleicht meinen, so wenn man da von außen drauf schaut, weil hauptsächlich war sie für mich da. Es war wie so eine zweite Mama, die aber auf mich geschaut hat und nicht auf das Baby geschaut hat. Das war mir total wichtig, dass jemand meine Seele streichelt. Und Laura hat mir eben geholfen, dass es dieses Mal viel leichter war. Und deswegen hatte ich nicht so viel mit Einsamkeit zu kämpfen wie beim ersten Mal, als ich nicht so viel Hilfe hatte.
Hilfe gegen Einsamkeit nach der Geburt eines Kindes. SWR Aktuell-Reporterin Sarah Keller hat eine Mütterpflegerin aus Heidelberg bei der Arbeit begleitet. Arbeiten, sich fit halten, Kontakte pflegen, das sind so Tipps, die Menschen bekommen, wenn sie einsam sind. Reden ist wichtig, das haben wir gerade schon gehört, als es um die Telefonseelsorge ging. Ein ähnliches Angebot macht Silbernetz. Elke Schilling, die Gründerin von Silbernetz, war im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Bönisch.
Frau Schilling, ist Silbernetz also so eine Art Telefonseelsorge, speziell für ältere Menschen?
Keine Telefonseelsorge, weil wir setzen einfach ein Stück vor der Telefonseelsorge an mit unserem Angebot, einfach mal reden. Wir sind da für die Menschen, die in welcher Situation auch immer gerade das Bedürfnis haben, etwas loszuwerden, über etwas zu reden. Und dafür sind wir da, für Menschen 60 plus, zum einfach mal reden. Das kann was Großartiges, was Wunderbares sein, was man gerade teilen möchte. Oder eine schlimme Situation, in der man gerade steckt. Alles dazwischen.
Damit wir eine Vorstellung von den Zahlen bekommen, also wie wichtig Ihre Arbeit ist. Im dritten Quartal dieses Jahres, da haben bei Silbernetz gut 65.000 Menschen angerufen. Davon, soweit sich das zuordnen lässt, gut 4.500 aus Baden-Württemberg und gut 1.800 aus Rheinland-Pfalz. Mit welchen Anliegen wenden sich denn diese älteren Menschen in erster Linie an Sie?
Ältere Menschen, sind Altersjahrgänge zwischen 60 und 115. Also meine älteste Anruferin war 109. Es ist das volle Spektrum, was Menschen in diesen Altersjahrgängen erleben können. Das kann sein totale Einsamkeit, das kann sein ein plötzlicher Verlust, das kann sein, ich lebe zu Hause und nur mein Pflegedienst kommt einmal die Woche vorbei und sonst komme ich nicht mehr raus. Also da sind wir sozusagen die Frühstücksbegleitung. Es ist alles möglich.
Haben Sie da auch schon Fälle gehabt, dass Sie mit Menschen gesprochen haben, wo Sie gedacht haben, da muss jetzt was passieren, diese Person, diese Frau, dieser Mann, die sind in irgendeiner Form gefährdet?
Ja, natürlich, auch das kommt vor, wobei dafür gibt es ja dann tatsächlich Krisentelefone, wo wir gerne die Rufnummern weitergeben.
Das
oder
wollte
eben
ich
auch,
fragen, was ja. Machen Sie, wenn so jemand bei Ihnen plötzlich in der Leitung ist?
Wenn es was ganz Kritisches ist, wo wirklich sofortige Hilfe nötig ist, dann fragen wir um Erlaubnis, ob wir diese Hilfe rufen dürfen. Aber das ist eigentlich so gut wie noch nie passiert. Das andere ist so, wo Krisen anstehen oder akut sind und Ratlosigkeit herrscht, da versuchen wir im Wohnumfeld dieses Menschen die Angebote zu finden, die für ihn oder sie hilfreich sein könnten. Wir sind ja anonym. Das heißt, wir melden uns mit einem Pseudonym und unsere Anrufer müssen auch nicht sagen, wer sie sind und woher sie kommen. Aber in solchen Fällen fragen wir nach dem Kreis oder der Stadt, wo sie leben und googeln direkt während des Gesprächs, was dort an Hilfsangeboten da sein könnte.
Sie sagen es, die Kontakte über Silbernetz sind grundsätzlich anonym. Ist das für die Menschen wichtig, die bei Ihnen anrufen?
Ja. Absolut, also für die meisten jedenfalls, weil diese Anonymität erlaubt es, über Dinge zu sprechen, die man im persönlichen Gegenüber kaum erwähnen kann. Da ist also eine hohe Vertrautheit möglich, weil selbst wenn akute Not vorherrscht, muss der Anrufende nicht befürchten, irgendetwas übergeholfen zu bekommen, wovon ich als Angerufene meine, dass es ihm helfen müsste oder könnte. Ich kann Empfehlungen geben, ich kann Telefonnummern weitergeben und es dem Anrufenden selbst überlassen, zu handeln und das zu tun, was für ihn oder sie das Beste ist.
In Ihrem Internetangebot auf silbernetz.org ist unter anderem ein Zitat eines 81-Jährigen zu lesen, der schreibt: Mir fehlt einfach jemand zum Reden. Dafür hat ja heute niemand mehr Zeit. Alles muss schnell gehen, ob im Laden, in der Apotheke oder beim Arzt. Wie sehr hat das Problem Einsamkeit bei älteren Menschen zugenommen?
Das kann ich nicht beurteilen, weil als wir vor über 10 Jahren anfingen, das Silbernetz aufzubauen, gab es noch eine Studie, in der es hieß, die Einsamkeit der über 75-Jährigen habe abgenommen. Was zugenommen hat, ist tatsächlich die Wahrnehmung, die Achtsamkeit dafür. Und dazu hat uns Corona verholfen. Da ist es plötzlich ein Thema geworden, über das man öffentlich reden konnte.
Die Pandemie also als Beschleunigerin einer Debatte mal im positiven Sinne an dieser Stelle. Elke Schilling, die Gründerin des Telefonangebots Silbernetz. Ein Angebot gegen Einsamkeit im Alter, zum Reden. Machen ist sicher genauso wichtig gegen Einsamkeit, aktiv sein. In Polch im Kreis Main-Koblenz gibt es seit diesem Jahr den Treffpunkt Lebenswert, eine private Senioreninitiative unter dem Motto Gemeinsam statt einsam. Nach dem Bau von Kräuterbeeten und gemeinsamen Lesetreffs stand jetzt zum ersten Mal ein Kochnachmittag auf dem Plan der Initiative. In der letzten Woche haben Seniorinnen und Senioren zusammen geschnippelt, gerührt und miteinander Zeit verbracht. SWR-Aktuell-Reporterin Lea Vasiliadis war dabei und durfte tatkräftig in der Küche unterstützen.
Ich bin jetzt gerade hier in Polch angekommen und treffe die Frau Barth. Frau Barth, Sie haben hier eine ganz besondere Rolle. Können Sie mir einmal sagen, was Sie hier heute vorhaben mit mir bzw. mit uns?
Ja, wir haben heute hier ein kleines Event, kann man schon sagen, gemeinsam kochen. Und zwar haben wir hier eine Rentnergruppe, die nennt sich Treffpunkt Lebenswert. Und wollen wir versuchen, hier mit ein paar Leuten ein schönes Essen auf den Weg zu bringen. Okay. Wir brauchen jetzt Schnippeler. Ja. Wir brauchen Blumenkohl-Schnippeler und Brokkoli-Schnippeler. Das mal zuerst.
Okay. Cool. Was wird jetzt hier gerade geschnippelt?
Also wir schnippeln jetzt für den Kartoffelgemüseauflauf.
Ja. Das hört sich himmlisch an.
Ich hoffe. Aber von den Zutaten her haben wir halt wirklich auch auf Qualität geachtet. Also es ist überwiegend Bioqualität oder halt regional aus dem Garten.
Aber beobachten Sie denn auch, dass so ne, jeder irgendwie auch so seinen eigenen Weg geht, dass man da auch dann manchmal in so eine Einsamkeit gerät?
Ja. Ja, bei mir auch. Wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Mann dann einfach noch viel zu jung verstirbt, das ist dann schon eine Herausforderung. Aber das Leben geht weiter und den Kopf nicht in den Sand stecken.
Jede Minute, die man nicht zu Hause alleine sitzt, ist gut.
Das riecht ja schon richtig gut hier. Ich war gerade unten, der Tisch ist gedeckt, also da wurde wirklich gezaubert. Wie ist hier der Zwischenstand mit dem Essen?
Also wir sind im Endspurt, kann also gleich serviert werden.
Zum Wohl. Zum Wohl.
Danke für das schöne Essen.
Ja.
Gerne. Ihr habt es gekocht, ja, Leute.
Alle. Guten Appetit. Ja. War's so schön.
Gemeinsam kochen gegen Einsamkeit. Eine schöne Idee aus Polch in Rheinland-Pfalz. Und eine von vielen, wie gerade in den letzten Minuten gehört. Viele Wege Richtung Ausgang. Exit, Einsamkeit. Das war SWR Aktuell Kontext. Mein Name ist Katja Burg.